Kesha Today. Stimmen aus dem Alltag im größten Land der Erde.
Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Kesha Today. Hier sind Barbara und Jürg mit der zweiten Folge nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine und der ersten Themenfolge. Und das, wir sind jetzt heute nicht im Studio, wie sonst im ZKU, sondern ein bisschen verstreut. Ich bin eigentlich im Urlaub auf einer Insel. Und wir hatten aber trotzdem das Gefühl, oder auch in den letzten Tagen ging es mir immer so, dass ich eigentlich, ja, man hat irgendwie den Wunsch, was dazu zu sagen, zu dem, was passiert. Ich habe auch nach unserer letzten Folge, die wir aufgenommen haben, gemerkt, dass mir das wirklich irgendwie gut getan hat, da mit dir drüber zu reflektieren, Barbara. Ich weiß nicht, wie dir das ergangen ist.
Ja, und auch gleichzeitig, genau, diesen Spagat zu finden von über Russland reden, über das Reden, was passiert, wie es dazu gekommen ist oder wie auch da bestimmt unsere Rolle sein kann. Auch wenn das, wie ich auch in meinem Alltag immer noch finde, eine Herausforderung ist. Aber deswegen freue ich mich, dass wir das heute nicht alleine machen, sondern uns Anna Litvinenko mit dazu geholt haben, die uns auf unserem Pfad ein Stück weiter des, weiß ich nicht, Erklärens, Verstehens oder miteinander einfach auch Fragen stellen, mit uns auf diesem Weg gehen wird.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Super.
Hallo,
Anna. Super, dass du da bist. Genau, wir sind alle heute im Zoom, auch wenn wir vielleicht nicht so weit voneinander entfernt sind. Aber ja, so sind die Zeiten. Und Anna forscht und arbeitet an der FU Berlin im Bereich oder im Institut für Medien und Kommunikation und kann uns vielleicht später auch noch mehr erzählen über ihre Forschung und über ihre Arbeit. Und Anna hat auch selber einen Podcast, der Internet and Society heißt. Und ich habe auch schon reingehört in sehr wunderbarem Englisch für die englischsprachigen Hörer. Und Anna, wunderbar, dass du heute zu uns gekommen bist.
Ja, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, mit euch hier heute zu diskutieren und zu sprechen.
Vielleicht kannst du ein, zwei Worte sagen zu deinem Podcast Internet and Society?
Es ist eigentlich schon etwas länger her, als ich die letzte Episode gemacht habe. Das war so ein bisschen Kind der Pandemie, wo ich glaube, ganz viele auf einmal angefangen haben, irgendwas so aus dem Homeoffice zu machen. Und das war schon lange so mein Wunsch über die Zukunft der Digitalisierung und des Internets mit Forschenden zu sprechen. Und genau, und das ist eben die Idee dahinter, über die Herausforderungen und die Zukunft und die Lösungen davor, also für die Probleme der Digitalisierung in verschiedenen Bereichen unseres Lebens zu sprechen.
Cool.
Ja, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über die Digitalisierung, allerdings vor dem Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine. Und wir haben uns ja als Kesha Today überlegt, dass wir weitermachen und weiterhin über Themen des russischen Alltags berichten möchten. Also was machen Russinnen in Russland jeden Tag? Aber dass wir das jetzt im Hinblick darauf tun wollen, wie kann es dazu kommen, dass ein großer Teil der Gesellschaft, dass 83% der Menschen hinter Putin stehen und sich mit seinem Krieg solidarisieren. Was sind das eigentlich für gesellschaftliche Bedingungen, die sowas ermöglichen? Und eine Spur, die vielleicht relativ offensichtlich und auch in den letzten Tagen viel diskutiert ist, ist die des russischen Fernsehens. Und da hast du, Anna, viel zu geforscht. Vielleicht können wir erstmal, bevor wir wirklich in das Hot Topic einsteigen, mal fragen, was ist denn so, wenn ich jetzt an deutsches Fernsehen zum Beispiel denke, dann stelle ich mir eher etwas ältere Leute vor, die da vor ihrem Grundig-Fernseher sitzen. Ich merke auch manchmal, meine Mutter zum Beispiel, auch als sie jetzt bei mir war neulich, schaut sie dann sehr gerne um 20 Uhr die Tagesschau und meinte dann so, ja, wollen wir nicht kurz anmachen? Was sind das so für Bilder, was sind das so für Rhythmen, die man irgendwie in Russland typischerweise hat? Gibt's da? Oder was ist dein Bild von Menschen, die Fernsehen?
Ja, vielen Dank für die Frage. Erstens überhaupt diese große Fragestellung, was ihr habt, wie konnte es dazu kommen, dass im Zeitalter von sozialen Medien, von so vielen alternativen Quellen der Information auf einmal Leute sozusagen, also ganz viele Leute so gleichgeschaltet sind, ja, dass sie tatsächlich an die Propaganda glauben und alles, was an unabhängigen Informationen auf ihnen zukommt, als Fakes verurteilen. Das ist tatsächlich eine große Frage, was uns auch KommunikationswissenschaftlerInnen jetzt auch sehr beschäftigt. Und da, genau, da hast du wirklich, glaube ich, ein gut, also eben das Fernsehen, die Rolle von Fernsehen ist da ganz zentral. Man hat in den letzten Jahren immer gesagt, dass junge Menschen viel, viel weniger Fernsehen schauen und tatsächlich das Bild, was du hast, auch trifft zu. Das ist eher so eine ältere Bevölkerung, die vom Fernsehen sitzt. Es hat aber auch in Russland, glaube ich, regionale Unterschiede. Und ich würde sagen, so dass man außerhalb Moskau und St. Petersburg oder großen Städten eher auch eine jüngere Bevölkerung durchaus Fernsehen schaut. Ich gehe davon aus, dass es ungefähr so 70% der Menschen in Russland Fernsehen als Nachrichtenquelle nutzen.
Mhm. Ich habe tatsächlich das mal für Deutschland nachgeschaut und da nutzen ungefähr 40% der Menschen das Fernsehen als Nachrichtenquelle. Das fand ich auch mal ganz interessant. Also es sind schon auf jeden Fall mehr. Und ich habe mir eine Sache auch, ich habe mir eine Sache auch vorher angeguckt, und zwar wie lange die Leute Fernsehen schauen im Durchschnitt. Und das ist in Russland und Deutschland aber relativ gleich. Also ungefähr 230 Minuten pro Tag im Durchschnitt, was aber auch relativ viel ist, ne? Also 6 Stunden. Vier Stunden sind das, Quatsch. Ich weiß, 6 Stunden ist Portugal witzigerweise, die sind in Europa am meisten, da guckt man 6 Stunden Fernsehen pro Tag, warum auch immer.
Ja, interessant zu sehen, wie viele Stunden Leute in ihren Gadgets verbringen. Und ich glaube, das ist auch so die Zahl der Menschen, die einfach auch doppelt gleich so Quellen liest. Also irgendwie im Fernsehen einfach so als im Hintergrund läuft und Leute einfach irgendwo anders noch Nachrichten sehen oder irgendwelche andere Quellen nutzen. Das ist sehr verbreitet. Mhm. Und da sind auch zum Beispiel jüngere Menschen im Haushalt betroffen, die vielleicht auch immer sagen würden, die schauen kein Fern, aber trotzdem, das läuft irgendwie im Hintergrund oder diese Narrative, die erzählt werden von den Eltern oder so, die bleiben da hängen. Und da gab es auch solche Studien dazu, dass Leute, obwohl sie denken oder obwohl sie auch behaupten würden, sie vertrauen Fernsehen nicht oder schauen nur zufällig, doch diese Narrative einfach 1:1 wiedergeben, wenn sie gefragt werden zu irgendwelchen politischen Fragen.
Ja, ist interessant. Ich verbinde auch immer, also meine ersten Russlands-Erfahrungen sind schon mehr als 10 Jahre her, aber ich weiß noch, dass uns das damals immer aufgefallen ist, dass in vielen Cafés, vor allem auf dem Land und überall immer diese Fernseher, diese ewige Berieselung so hängt, was jetzt ja aus Deutschland eher nicht so der Fall ist, es sei denn, es ist gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft, dann ist es auch überall, aber ja, das ist spannend, wie du auch sagst, dass da irgendwas trotzdem sich einprägt in Bewusstsein oder in Prägungen so, durch bestimmte Narrative.
Genau.
Und
aber warum? Ja. Sorry, nee, wolltest
nee, nee, du weiter? Nee, nee, ja, warum, bitte, warum, bitte. Warum?
Also wir haben ja gerade schon gesagt, irgendwie in Russland meinst du ungefähr 70% Leute holen sich die Infos aus dem Fernsehen, in Deutschland eher nur so 40%. Aber wenn man jetzt nicht Infos will, warum guckt man denn dann? Mein Eindruck ist ein bisschen, dass das russische Fernsehen eigentlich viel politischer ist als Deutschland. Dass es viel mehr politische Kanäle gibt, die man schaut, wo dann irgendwelche Shows sind. Natürlich viele davon sehr, sehr regierungsnah und mit Fake News durchzogen. Aber gibt es denn auch so andere Shows, die man guckt? Irgendwie so eine Art Äquivalent zu Wetten, dass oder sowas?
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, die haben auch so diese Unterhaltungsshows und auch zum Beispiel Serien, die sehr begehrt sind, die vom Staatsfernsehen auch im Auftrag gegeben werden, produziert werden. Und da ist zum Beispiel, ich kenne solche Untersuchungen nicht, aber da würde ich vermuten, dass die Wirkung von solchen Shows, also von solchen auch Serien zum Beispiel, auf die, also diese Narrative, die man im Kopf hat über die Geschichte, ja, also was wir jetzt auch sehen, das war, wie wichtig es ist, eben diese überhaupt diese postimperialistisches Denken oder imperialistisches Denken oder postimperiale irgendwie Komplexe, die man da hat, die durchaus eben durch diese Unterhaltungsprogramme auch transportiert werden. Und wir haben mal mit meinem Kollegen Andrei Sawatzki über die Berichterstattung über die Jubiläum von der Revolution geforscht. Und da haben wir wirklich festgestellt, interessanterweise, dass die Berichterstattung im Staatsfernsehen vor allem über die Serien, die sie produziert haben, über die Revolution war. Das ist, war wirklich eine ganz, ganz skurrile Situation. Aber die haben selbst irgendwie Serien im Auftrag gegeben, wo sie eben zum Beispiel die Rolle vom Westen, also vor allem so von Deutschland, die dann die Revolution finanziert haben soll, und die Rolle von irgendwelchen so westlichen Agenten hervorgehoben haben. Mhm. Und dann haben sie im Nachrichtensendungen über diese Serie mit Schauspielern gesprochen. Das war irgendwie so zentral für die Berichterstattung über das Jubiläum. Das war wirklich interessant. Genau, und deswegen, also das zeigt aber auch diese Rolle von Unterhaltungsprogramm sehr deutlich, dass es sehr wichtig ist auch.
Ich erinnere mich da jetzt auch, wo du das erzählst, erinnere ich mich da auch an so einen Film, den wir mal im Russischunterricht geschaut haben, über die russische Revolution mit dem Panzerkreuzer Potjomkin, glaube ich. Und das wurde dann auch nachgestellt. Und das war eine relativ neue Produktion von irgendwie 2014 oder sowas. Und das war eine martialische Nummer, unfassbar. Und alles so wahnsinnig auf Männlichkeit und so ein Moderator oder so ein Presenter, der irgendwie so ein großer, stämmiger Typ mit tiefer Stimme, der einem das dann alles so präsentierte. Da waren echt so, ja, okay, alles klar.
Ja, genau. Diese Bilder sind sehr emotional. Bilder sind klar, genau. Genau. Und das sind irgendwie, das alles, das schafft so auch so ein Weltbild. Mhm. Ja, das ist nicht alleine die Nachrichten, die das schaffen. Und ganz viele Leute gucken vielleicht auch keine Nachrichten oder irgendwie schauen das nur zufällig zwischen diesen Shows. Ja,
klar, es ist ja auch eher nur die Geschichten, die erzählt werden, ne?
Genau. Aber was du auch gefragt hast mit irgendwie so Sendungen, die zum Beispiel auch wie Wetten, dass sind, ja, es gibt natürlich so Abendshows, also in jedem Programm, und das zum Beispiel die Sendung Vecerni Urgant, Abend Urgant, mit einem sehr bekannten Moderatoren, also Komiker sozusagen, ist, ich glaube, sehr populär, und der ist schon so eine Figur, die einen Einfluss hat. Man hat jetzt ganz viel, also der hat am Anfang des Krieges eigentlich so eine Antikriegspost gepostet auf seinen sozialen Netzwerken. Okay. Und es wurde gesagt, dass deswegen wurde das Programm geschlossen. Also die Sendung wurde geschlossen. Mhm. Es wurde aber nicht bestätigt. Man sagt, ja, vielleicht ist er einfach im Urlaub oder so. Seitdem hat er sich nicht geäußert. Aber zum Beispiel diese Gäste war schon sehr wichtig, weil eben er also keine politische Figur ist, schon eine sehr riesen Reichweite hat, und der hat schon immer versucht, zwischen den Zeilen, wie das halt für auch, wie man das auch aus der russischen Literatur oder Kultur kennt, wo in Russland gab es auch schon immer starke Zensur, mit ganz wenigen Ausnahmen, so wo Zeiten, wo es keine Zensur gab. Aber man liest ja immer so zwischen den Zeilen, und er war schon so in so einem Jongleur, der auch dafür auch kritisiert wurde von der liberalen Öffentlichkeit, dass man quasi nicht wirklich was direkt sagt, aber wurde schon beliebt, weil der irgendwie, ohne nichts direkt gesagt zu haben, doch alles, also vieles quasi angedeutet hat.
War das so, wenn du das beschreibst, das Publikum von so einer Show, weil wir wollen auch über konkrete Sender sprechen, ne? Und war das denn eher ein gebildetes Publikum, das da angesprochen wurde, oder war das quer durch die Bevölkerung?
Ja, das war so quer durch die Bevölkerung, das erste Kanal.
Ah, okay.
Die Hauptsendung die Hauptsendung nach den Nachrichten, genau, so eine Abendshow, war schon quer durch die Bevölkerung, und die hatten da irgendwie so verschiedene Zielgruppen auch ganz, also einfach so, das war so scherzhafte Sendung mit Interviews, das ist wirklich so ein Abendshow-Format, das in den USA, genau.
Und im Sinne von, also im deutschen Fernseher sowieso die bekannten Talkshows, ne, wo hier auch geschätzt wird, die Corona-Pandemie wurde eigentlich in den Talkshows besprochen und nicht in der Politik oder in der Wissenschaft. Da gibt es auch so bestimmte, wie soll ich sagen, Leuchttürme. Gibt es da bestimmte Menschen, also sowohl in den staatlichen Fernsehsendern, die du schon angesprochen hast, oder auch in den privaten, die da irgendwas mitgeprägt haben oder die jetzt auch den Diskurs mitprägen?
Ja, ich glaube, der berüchtigste Person da ist Solovyov, seitdem er Solovyov mit seiner Show Solovyov Live, die Talkshow, die sehr, also ich kann sowas zum Beispiel also keine 3 Minuten aushalten, weil sie dann von Anfang an anfangen, sich anzuschreien, irgendwie das so eine Talkshow, wo man sich wirklich nicht vorstellen kann. Ich glaube, wenn man in Deutschland, ja, es gibt schon eine gehitzte Diskussion, aber so, dass man einfach von Anfang an einfach alle schreien, alle an. Und man kann wirklich nicht, und es ist wirklich so eine Spannung und so irgendwie so, ein, so eine irritierte Atmosphäre, die dann gleich entsteht und du dann gleich, glaube ich, noch so eine Sendung, ja, musst du gleich so ein Beruhigungsmittel nehmen, am besten. Ja, das ist wirklich so diese sehr, auch so gewaltsame Atmosphäre, wo man halt wirklich gleich, also von Anfang an alle anschreit. Ja, es gibt keine ruhige Rede, ja, und es sind wirklich so Merkmal von diesen Shows, die eben populär sind. Es gibt noch eine Show von Sky Beva und ihr Ehepartner, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber da so auch in die Richtung, wo sie einfach so politisches Geschehen immer besprechen. Sie haben in der Regel auch so jemand, so irgendwie so ein so eine Person, die sie alle anprallen sozusagen, die bezahlt werden, also zum Beispiel irgendwie Vertreter in der Regel Mann, Vertreter von einer der Ukraine oder von irgendwie vom Westen. Aha. Und die werden angeschrien und die werden so angeprangert und die werden aber
die sind aber auch live mit dabei als ja, als genau. Sündenböcken oder ja, ja genau. Okay, in einer bestimmten ja. Rolle, okay.
Ja. Die quasi haben in der Regel so eine schwache Position, ja, ja, so ja. Ziemlich, also aha. Haben nichts wirklich zu sagen und sind dafür da. Also man hat auch so, glaube ich, da gab es irgendwie auch Reports, investigative Reports, dass die auch ganz gut bezahlt werden dafür, um da irgendwie zu sein und dann irgendwie so diese Gegenseite zu spielen, die nichts zu sagen hat, so ein bisschen.
Okay, das klingt echt so ein bisschen irgendwie wie Maisperre auf Crack.
Oh Gott.
Also ganz schön übel. Ich habe das jetzt nicht, ich habe im Vorfeld der Sendung ein bisschen ferngesehen, russisches. Mhm. Ich habe das sowas jetzt nicht gesehen tatsächlich. Ich habe eher so andere Talkshows gesehen, wo dann in relativ ruhiger Atmosphäre Themen besprochen wurden, aber mit großer Bestimmtheit, mit großer Emotionalität. Mhm. Und was mich da jetzt auch nochmal total überrascht hat, war, dass die ganzen Bilder, die wir jetzt sehen aus dem Ukraine-Krieg, dass die alle in diesen Shows auch zu sehen sind. Teilweise genau dieselben Bilder. Und es wird dann gesagt, ja, das ist das Massaker von Butscha und so weiter. Ne? Und dann aber einfach immer mit dem Turn oder immer mit dem automatischen Verständnis, das kann natürlich nicht Russland gewesen sein, denn Russland hat ja keinen einzigen Zivilisten in diesem Krieg umgebracht, sondern das waren alles die ukrainische Armee und die ukrainischen Faschisten, die das aus irgendwelchen Gründen auch immer inszeniert haben oder gemacht haben oder was auch immer. Und dann wird auch mit so einer Sprache der Emotionalität gesprochen, irgendwie so, ja, das sind ja irgendwie, diese Menschen haben keine Gefühle mehr. Und diese Menschen, diese Ukrainer, die, das sind so nah dran von, das sind keine Menschen mehr. Und das hat mich auch so mitgenommen irgendwie, dass ich danach auch wirklich erstmal 2 Stunden, glaube ich, aus Frust eingeschlafen bin, nachdem ich da so ein paar Sender geschaut habe. Und ist echt krass, was das irgendwie mit einem macht. Und diese anderen, das will ich mir gar nicht anschauen, was du gerade erzählt hast.
Ja, genau. Das ist wirklich so emotional das ist so ein Stress, was man unter was man steht, wenn man sowas schaut. Ich weiß nicht, wenn man sowas jeden Tag schaut, dann ist man einfach so auf so eine immer so einem Level von einfach Irritation und ich glaube kurz vor Nervenausbruch, dass man irgendwie auch allem glaubt, dass man ist irgendwie man wird. Das ist ja auch ein Merkmal der Propaganda. Sie spielt ja mit diesen Ängsten, mit diesen mit unseren, wie heißt es, diese
Grundängste.
Ja, Grundängsten, ja. Genau. Man ist irgendwie in diesem Zustand, immer so diesem Angstzustand. Und da ist man so verfällig, einfach so jede falsche Information zu glauben, vielleicht was. Und ja, deswegen ist es halt eine der Merkmale, diese.
Ja, das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, nochmal zu sagen. Ne? Also die Leute glauben das und die Leute haben wirklich Angst davor, dass die Ukraine irgendwie einen dritten Weltkrieg anzettelt. Ne? Und dann gibt es ja wirklich dieses Narrativ von, hey, ist es gut, dass wir da jetzt einmarschiert sind, denn so haben wir den dritten Weltkrieg verhindert, denn in der Ukraine sind wahnsinnige Nazis und Drogenabhängige an der Macht, die irgendwie mehr oder weniger einen Weltkrieg auslösen wollen. Und das finde ich so, also das muss man sich ja wirklich mal auch auf Deutschland übertragen, wenn jetzt irgendwie 83% der Leute sind für Putin oder für diesen Krieg, man muss sich irgendwie mal vorstellen, 83% der Leute in Deutschland sind irgendwie, ja, so latent gehirngewaschen, ne, und sind jetzt irgendwie Reichsbürger oder sowas und denken jetzt irgendwie, Deutschland ist eine GmbH. Also das kann man sich aber auch nicht vorstellen, was das bedeutet.
Ja, das ist eigentlich so, eigentlich wenn man von außen so irgendwie so einfach zufällig solche Berichte hört oder einfach so Narrative hört, man denkt, oh mein Gott, also wie kann man sowas glauben? Ja, das ist so skurril, das ist so fern von jeder Logik. Aber der Trick ist, dass die Propaganda ist ja immer langfristig angelegt. Es funktioniert nicht so irgendwie kurzfristig, dass man irgendwie jetzt anschaltet und gleich denkt, dass es da auch so ist, sondern das wird so irgendwie einfach Layer für Layer, ja, also irgendwie so jahrelang wird dieses Narrativ aufgebaut. Und dann, wenn du das schon irgendwie hast, also dieses Gerüst im Kopf, ja, dann alles, was da reinkommt, wird da einfach so in diesen Puzzle reingepasst sozusagen. Und man und alles, was da nicht reinpasst, wird als Fake gelabelt. Mhm. Und dass man merkt, dass die Leute irgendwie ein bisschen so durchaus so irgendwie so einen Schutzmechanismus irgendwie entwickelt, also keine Ahnung, es ist wirklich diese große Frage, wann man, glaube ich, auch immer der Geschichte gegenüberstellt, man denkt, ja, wie könnte es so passieren, wie könnte es da sein, dass die Leute irgendwie dann gesagt haben, wir haben nichts gewusst, und jetzt sagen die, also jetzt irgendwie, wir steuern dahin zu, dass die Leute irgendwann mal ja sagen, ja, wir haben ja nichts gewusst, uns wurde ja nichts gesagt, ja, obwohl ihnen von allen Ecken zugeschrien wird, schaut mal zu und sie meinen, nein, das ist alles ein Fake und es wird uns erzählt und ich habe so eine Umfrage gesehen, einfach so eine Straßenumfrage, so irgendwie so ein Dorf und da hat jemand, der irgendwie nur Fernsehen schaut, erzählt, ja, also die Frage war, wo kommen ihre Nachrichten, also ihr Nachrichtenkonsum her? Und die meinen, ja, ich schaue hier nur offizielle Quellen, weil ich so kritisch denken bin. Da soll ich irgendwie die ganzen Blogger und sozialen Netzwerken, das kann man ja alles schreiben. Und ich schaue nur irgendwie Fernsehen. Ja, und deswegen, und das ist halt wirklich so ein, für ihn quasi so ein, ja, es ist also für ihn ist es ein kritisches Denken, dass er keine sozialen Netzwerke glaubt.
Ja, und ich finde, das ist so ein bisschen auch das Gefährliche oder das, was jetzt anknüpfend an deinen Gedanken ich mich oft frage, ist dieses, ja, warum habt ihr die Wahrheit nicht gesehen oder wie konnten wir die Wahrheit vor euch verdecken? Und dieser ganze Diskurs über was ist fake, wer faked was, woher kommt welches Bild, ist ein Bild überhaupt noch wahr? Und ne, es sind visuelle Medien, über die wir sprechen und auch Audio, also eine audiovisuelle, ja, wie wir sagen, Dokumentation, aber wo hört die Dokumentation auf, wo fängt der Fake an und dann kann man es immer wieder ad absurdum führen und von der anderen Seite beobachten und da mache ich mir oft Gedanken drüber, dass ob dieser Zeitpunkt überhaupt eintritt von diesem, ja, das So war es tatsächlich, ne? Weil ich habe das Gefühl, man kann es immer wieder aufdröseln. So. Und das, ja,
und das ist eigentlich, das ist auch einer der Ziele der Propaganda, auch innen, aber auch außen, nach außen, wo das, wir finden, also es gibt auch durchaus hier russische Trolle oder halt Versuche, hier auch die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Genau, das Hauptziel ist auch eben, das Zweifeln zu sehen, ja, das, ja, ist alles nicht so eindeutig. Ich glaube, das ist einer der Sätze, die jetzt, man bekommt ja immer wieder so diese Richtlinien, was die Trolle bei Trollfabriken alles schreiben sollen in den Kommentaren. Und ich glaube, eine dieser Ideen, die sie immer haben, eben ist alles nicht so eindeutig, ja. Wir haben ja schon seit Jahren hier diskutiert, dass wir in so einer Post-Truth-Ära leben. Und das ist eben so diese Schattenseite davon, dass man halt irgendwie das Glauben verliert überhaupt daran, dass es irgendwelche richtige Fakten, also es gibt eine Realität, die man, also die zweifelsohne da ist. Und dass man irgendwie auch über Jahre hinweg auch diese Vorstellung, ja, jeder hat seine Wahrheit, ja, man kann es so und so sehen, ja, und das ist wirklich diese, was die so gut spielen irgendwie, dieses Spiel Propaganda, ja, genau.
Ich habe das auch lustigerweise selber erlebt. Ich bin jetzt ab und zu seit dem Krieg gehe ich auf KP Totschdaru, also Komsomolskaja Pravda, einfach mal um zu wissen, was schreiben die. Und dann war ich nach Butscha, habe ich da den Artikel geöffnet, warum das Butscha-Massaker ein Fake ist. Und ich so, das ist ja interessant. Und dann ein Video gesehen, wo das Auto durch diese Straße fährt und die Leichen liegen da auf dem Beton. Und dann sieht man irgendwann, wie wirklich eine dieser Leichen ihre Hand bewegt und so dem Reifen ausweicht. Und ich war so, krass, okay. Und dann habe ich irgendwie, weiß nicht, ein paar Stunden keine Nachricht mehr geschaut und war aber die ganze Zeit dann so, ja, ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es sehr radikale ukrainische Nazis gibt, die irgendwie sowas faken und ich muss da irgendwie nochmal nachrecherchieren. Dann habe ich am nächsten Tag mit meiner Freundin drüber gesprochen und die meinte so, ja, Jörg, also die haben da, das ist ein Regentropfen, der läuft über diese Scheibe, die haben das Video ein paar Frames rausgeschnitten, sodass man nicht sieht, dass es ein Regentropfen ist, sondern dass man nur den Eindruck hat, die Hand würde bewegt. Und dann haben sie das nochmal angeschaut und ich war echt so, ja krass. Und da meinten wir eben auch so, ne? Also es geht sozusagen darum, dass man so für ein paar Stunden, habe ich echt gedacht, ja, das könnten jetzt alles irgendwelche ukrainischen Nazis gewesen sein. Und zack, ja, bin ich drin. Und das ist ja, dieses Heftige. Ja, und irgendwie dachte ich halt auch, es wäre ja auch toll, wenn es so ist, ne? Es wäre toll, wenn diese Leute nicht wirklich tot sind, sondern wenn die Schauspieler sind, die noch leben.
Das ist für die Menschen quasi so eine beruhigende Perspektive. Genau. Sagen, okay, wir haben da ist passiert nichts. Und das ein anderes Beispiel auch aus Butscha war eben, dass die im Nachrichten, also das zweite Kanal gezeigt hat, dass es irgendwie so eine Puppe vorbereitet wird als irgendwie so ein Mannequin, also wie heißt es, ja, so eine Puppe.
Schaufensterpuppe, so, ja.
Ja, genau. Und dann, es gibt ja in Russland auch so Faktchecker, zum Beispiel Praverene Medie, so ein Faktchecker, was natürlich immer auch ein paar Tage braucht. Ja, die sind richtig gut. Und da haben sie zum Beispiel auch entdeckt, das war ein Video von einem Film, von einem Filmdreh irgendwo in Russland. Und da hat auch die Producerin oder irgendwie eine der Filmemacherinnen ihm erkannt, ja, das ist unser Video, das ist unsere Puppe hier und so. Aber natürlich, das Problem ist, bei solchen Videos, die verfängen auch. Also man kann egal wie, also das eben das Problem auch mit diesem Debunking von Propaganda, Entlarven von Propaganda oder von Fakes, darin liegt, dass sobald sie schon wie Waldfeuer verstreut wurden und einfach schon verfangen im Kopf, ja, das ist schon, also das ist relativ aussichtslos, die da rauszubekommen aus den Köpfen von Menschen. Die werden eher wegschauen, die werden da irgendwie überhaupt solche Berichte, die werden zu Faktcheckern gar nicht hingehen. Und selbst wenn, dann würden sie, nein, dann ist es alles nicht so eindeutig. Das wird so die Schlussfolgerung sein. Ne?
Ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen mit dem, also wir kommen vielleicht ein bisschen weg von dem Fernsehthema, aber ich habe da wieder eine Schleife zurück zu einer anderen Frage, weil wir darüber sprachen, das hat sich ja nicht alles, also das ist ein Narrativ, das jetzt nicht sich vor ein paar Jahren aufgebaut hat und auch nicht als Zelensky 2019 mit seiner Regierung in der Ukraine gewählt wurde. Und mir ist es aufgefallen, jetzt aus meinem persönlichen Russlandaufenthalten, ich war von 2013 bis 2015 in Wolgograd, habe da gearbeitet für in einer russischen Kulturinstitution, aber für eine deutsche Stiftung. Und kurz nach der Annexion der Krim und der Ereignisse auf dem Maidan hat in Wolgograd, ne, der Heldenstadt, dem ehemaligen Stalingrad, in dem es natürlich auch bestimmt immer schon Erzählungen gab, mit denen die Stadt gefüttert wurde, in dem großen Museum der Stalingrader Schlacht wurde dann eine Sonderausstellung aufgemacht zur Parallelität des Faschismus, so wie er sowieso historisch verstanden wurde und ja auch alle Schülerinnen und Schüler in Russland wissen, okay, wir haben gegen die Faschisten gekämpft im Zweiten Weltkrieg und die besiegt und des Faschismus in der Ukraine auf dem Maidan. Und das hat mich, ich habe es echt auch wirklich am Anfang gar nicht gecheckt oder war auch ein bisschen naiv und dachte, okay, ist jetzt aber wirklich sehr weit ausgeholt und und das ist jetzt aber hier schon im staatlichen Museum als so ein Narrativ. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist Und irgendwann habe ich verstanden, na gut, aber die bringen jetzt die Schülerinnen dahin, die bringen jetzt die Klassen dahin. Das ist jetzt ein normaler auf dem Rundgang. Dann gab es irgendwann nur noch patriotische Kultur. Da, also es in diesen anderthalb Jahren war ziemlich schnell auch klar, also im Vergleich zu heute konnten wir da tolle freie Projekte machen, gar keine, gar keine Frage. Aber ja. Ne, ich meine, Kulturministerium hat dann auch nur noch patriotische Projekte gefördert. Und da ist mir eingefallen, okay, das sind natürlich diese Anknüpfungspunkte an die Geschichte. Was ich spannend finde, was ja auch was ist, was finde ich so sehr allgegenwärtig ist in Russland. Und genau, wie du ja auch gesagt hast, Anna, mit den großen Jubiläen, die oft begangen werden oder bestimmte Rückerinnerungen oder auch dann familiäre Geschichten, dass da so knapp angeknüpft wird. Also das ist nochmal so eine Frage so, ja, an die, ja, die Rolle der Geschichte.
Mhm. Ja, ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle. Und deswegen, also es ist halt, das hat auch ganz viele, glaube ich, uns überrascht mit dieser Entnazifizierung-Geschichte, das irgendwie ganz direkt anknüpft an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. Und das ist auch so ein bisschen etwas, wenn man nicht in diesem Narrativ lebt, ist es so skurril. Wieso irgendwie denkt man, also wieso ist es immer diese Anknüpfung, immer diese direkte Parallele, als ob es gestern war und halt ja, also ich glaube, die Erinnerungskultur in Russland ist ein großes Thema und wie das instrumentalisiert wird, auch im Fernsehen, in den Medien. Man hat gesehen, wie dieser Wandel auch stattgefunden hat. Du warst, glaube ich, so, Barbara, du erzählst irgendwie von der Zeit, wo es gerade irgendwie auch diese, einer der Meilensteine von diesen Turning Points in diese Erinnerungskultur gab und auch Richtung zu eben mehr Militarisierung, eben auch so diese Anfang von diesem Narrative mit hier Neonazis in Kiew.
Genau.
Und sie haben das aber wirklich zielgerecht gemacht. Die haben interessant auch zu sehen, wie überhaupt dieser Zweite Weltkrieg oder der Sieg im Zweiten Weltkrieg so aufgeblasen wurde in den letzten Jahren, dass ich glaube, da würden die Veteranen, die noch das irgendwie in den 70er gefeiert haben, immer, das war irgendwie ein Fest mit Tränen in den Augen, das war ganz klar, das war irgendwie ein Fest nie wieder. Mhm. Ja? Und dann, wie es auf einmal so in den letzten Jahren gewandelt hat, zu diesem Motto, das können wir wiederholen sozusagen. Mhm. Ja? Und das ist sehr beängstigend, das habe ich auch so miterlebt, glaube ich, zuerst gab es irgendwie auf einmal so diese Militärtechnik bei den Paraden, das war sehr auch beängstigend, vor allem mal irgendwie rollten die Panzer durch die Stadt in St. Petersburg. Genau, und dann wurde es immer mehr und dann, wo du das jetzt erzählt hast, irgendwie diese patriotische Erzählung, wo auf einmal diese Bilder von kleinen Kindern in Uniformen, wo dann halt, das war wirklich sehr für ganz viele irgendwie sehr beängstigend. Das hat aber, genau, das war aber so irgendwie schleichend bis zum heutigen Punkt.
Was glaubst du denn, wie bewusst wird das gemacht? Also die Erzählung über die Faschisten in der Ukraine gibt es ja jetzt spätestens seit 2014, seit den Maidan-Protesten. Wird das dann einfach durchgezogen, weil, ja, hey, ist ein cooles Narrativ, um mal irgendwie andere Leute zu bashen? Oder ist das dann schon vielleicht mit der Aufrüstung und mit einem Blick auf einen möglichen Militäreinsatz in der Ukraine, auf das, was wir jetzt erleben, glaubst du, war das vielleicht schon im Fernsehen, in den Fernseherzählungen so angelegt, unter den Museumserzählungen?
Das ist wirklich... Es ist schwer zu sagen. Also man hat so eine Tendenz oder man hat eine Versuchung, im Nachhinein immer alles so zu erklären. Es war eine Strategie, die dann von Punkt A zu Punkt B dann ganz klar war. Also jetzt sieht man das ganz klar, dass es so gedacht wurde. Ich glaube, ihr wart ja auch mehrmals in Russland. Ihr wisst, dass also diese langfristig angelegte Strategien oder keine Ahnung, so durchgedachte Pläne in Russland nicht so, also die russische Stärke sind. Deswegen, also habe ich immer so, ja, es gibt schon eine Stoßrichtung, ja, also in die Richtung, ja, wir wollen dann quasi, das war jetzt auch eben mit Annexion von Krim, also man wollte eben diese Stimmung oder keine Ahnung, diese Zustimmung, was da Putin erhalten hat, vielleicht auch noch mehr stärken, unterstützen, so. Und das war dann, war das Jubiläum auch wieder, war das 70 Jahre alt? 70 Jahre, 9. Mal, 70, war das 70 Jahre oder so? Oder 80 sogar. 80,
ja. Okay. Das war 70.
Okay. Nee. So, das war 70, ja, genau. Ja, das war immer, das ist immer so ein Anlass, wo man das nochmal größer macht, noch eine Stufe größer. Und deswegen, klar, ich glaube, diese Strategie mit Donbass war schon so angelegt, dass man das nutzen würde, quasi als in diesem geopolitischen Sinne. Ich glaube wirklich, also nicht so, dass, also ich glaube in den letzten zwei Jahren, so durch die Pandemie, es gab schon so viele andere Faktoren, die einfach zu diesem Punkt geführt sind, die nicht unbedingt so mitgedacht werden konnten. Aber auf jeden Fall diese Stoßrichtung, diese gefährliche imperiale Narrative, die so kursiert haben, seit Jahren, die haben dazu beigetragen, dass es alles möglich ist, dass auch die Leute das auch jetzt auf Letzteres glauben, ganz viele.
Ja. Und was mich nochmal interessieren würde, so im also im Bezug auf die Gegenstimmen oder dass die Narrative, die eben dem nicht verfallen oder eben andere Stimmen hörbar machen, da fällt mir natürlich in erster Linie Dosht ein, Telekanal Dosht, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, ein Optimistic Channel, ein privater russischer Fernsehsender, der jetzt
Dosht ist Rain, also TV, genau, Rain, TV Rain, das ist auch bekannt im Ausland.
Hat jetzt seine Arbeit auch vor laufender Kamera eingestellt, am, ich glaube, 3. März war das, nee, ein bisschen später, 3. März. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich habe auch mal ein Projekt gemacht über die Leningrader Blockade, dann war das, was diesem freien oder privaten Fernsehsender groß auf die Füße gefallen war, eine Talkshow oder eine Expertendiskussion zur Leningrader Blockade durch die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und die Frage, hätten vielleicht mehr sowjetische Bürgerinnen und Bürger gerettet werden können, wenn man sich dem ergeben hätte oder wenn man die Stadt freigegeben hätte. Und das war so, also wieder, ne, die Geschichte, die große Bedeutung der Geschichte, das war auch im Jahr 2014, hat so große Konsequenzen gehabt, dass, Anna, wenn ich es richtig bin, das war der, dann wurde Telekanal eben die Sendefrequenz abgezogen, Dosht, und der konnte nur noch im Internet senden, was natürlich für eine bestimmte Generation oder wie du sagst, urbane Schicht normal ist, aber ihnen natürlich sehr, sehr viele Zuschauer verloren gegangen sind. Ne?
Ja, das ist sehr beispielhaft natürlich. Auch diese Geschichte zum Beispiel auch vor ein paar Monate vor dem Krieg war auch ein Rapper, also einer der bekanntesten, glaube ich, so Top-Rapper in Russland, Morgenstern, der war auch so gehetzt, also wurde gehetzt und der musste ins Ausland irgendwie ausreisen, sonst würde er, glaube ich, verhaftet. Der hatte in einem Interview gesagt, mit Sobchak, das Interview, dass irgendwie der nicht verstehen würde, irgendwie diese Parade, also diese überhaupt dieses Feier, also dieses groß, also diese Pompe, also wie jetzt dieses 9. Mai gefeiert wird, warum, ja, das ist so lange her, und er hatte so ein bisschen kritisiert, also auch diese Militarisierung, diese irgendwie diese Wahn, die da drumherum, das hat so ein auch so eine Welle von Aufruhr ausgelöst in diesen patriotischen Zirkeln, und dann wurde er gleich auch, ja, als drogenabhängig und alles Mögliche, und dann wird immer dann wegen irgendwelche immer Veteranen geholt, ich weiß nicht, wo sie die noch finden, immer die sich beleidigt fühlen, und dann gibt es ein Gesetz der Beleidigung eben der Gefühle von also von religiöse Gefühle, aber auch so zum Beispiel die von Veteranen.
Von Veteranen,
genau.
Das ist auch gar nicht immer unbedingt Putin. Ne? Also ich weiß, dass das bei TV Dosht zum Beispiel war, dass die kommunistische Partei, die dann den Lizenzentzug beantragt hat, also aus der Richtung kam das. Aber eine Sache, die mir zu TV Dosht irgendwie, was ich mich da frage, ich war halt auch 2013, 14 in Moskau und habe da sehr viel TV Dosht geschaut. Da war das gerade irgendwie so, hatte so eine Hochphase, und ich war da irgendwie als Literaturstudent und fand es dann ziemlich cool, dass so TV Deutsch schon auch irgendwie ein sehr ästhetischer Sender ist. Da ist dann mal, wenn irgendwie 20 Minuten, 20 Sekunden Pause sind, liest eine Stimme irgendwie ein Gedicht vor oder sowas. Aber trotzdem habe ich jetzt nochmal gedacht, das ist ja schon auch relativ elitär. Also es adressiert sich ja eher so an Intelligenzia und so weiter. Hat man denn, wenn man jetzt fernsieht, überhaupt eine Chance, wenn man jetzt irgendwie weniger Bildungshintergrund hat? Weiß nicht, also ich meine, in Deutschland gibt es ja zum Beispiel RTL oder sowas. Das guckt man, nachmittags Frauentausch und abends dann aber immerhin die Sat.1-Nachrichten mit Klaus Kleber oder sowas. Das ist jetzt, ne, keine Ahnung, es ist nicht total verkehrt. Gibt es denn die Chance in Russland irgendwie, wenn ich jetzt eben nicht mich zur Intelligenz erzähle oder es tun möchte, mich da irgendwie im Fernsehen einigermaßen unabhängig zu informieren?
Nein, im Fernsehen nicht, nein. Also es gibt natürlich so diese Unterhaltungskanäle wie TNT zum Beispiel ist das bekannteste, wo ganz viele Comedy-Shows laufen, die teilweise auch lustig sind. Die haben aber sehr ganz klar gezogene rote Linien, wo sie keine Scherze machen können oder diese Stand-up-Comedy.
Und das sind auch russische Inhalte oder sind das auch amerikanische Serien oder was sieht man
nee,
da?
Es gibt so ganz viele russische Inhalte. Und so Comedies, aber so einfach so leichte Unterhaltung. Und dieser Comedy Club, sehr bekannt, also ganz viele sind jetzt inzwischen auf YouTube. Sie werden, manche Komiker, das gibt auch so diese Spaltung jetzt im Moment, die sich ganz klar, die vor allem ausgereist sind, ganz klar gegen den Krieg geäußert haben und werfen ihre Kolleginnen vor, dass sie einfach schweigen und ja, deswegen, nein, keine Chance. Natürlich, YouTube war schon immer so ein alternatives Fernsehen, auf jeden Fall. Auch für jüngere Generationen, wo man auch unter anderem, also du hast jetzt angesprochen, ja, es gibt natürlich so diese Zielgruppe Intelligenz her, also diese, man hat früher gesprochen schon 1 Million von Facebook. Also Facebook ist auch so eine liberale Blase in Russland. Die dann ebenso diese Medien konsumiert. Ich glaube, das ist inzwischen so etwas mehr als 1 Million, aber trotzdem so eine überschaubare Zahl von Menschen. Ich würde sagen, es gibt aber so auf YouTube diese Vlogger wie Vduz, ja. Also ich glaube, der seine Wirkung ist ein junger Vlogger, der, also Blogger, ein Journalist, der auf unterhaltsame Weise sehr ernste Themen auch anspricht.
Der ist ein großer Influencer, habe ich das Gefühl. So.
Ja, das ist wirklich sehr groß. Also ich war zum Beispiel beeindruckt, vor ein paar Jahren hat er ein großes Film, es ist immer so diese Filme, die über 2 Stunden dauern und du die mit einem Atemzug schaust. Und das finde ich wirklich da irgendwie ein Journalismus auf einem sehr hohen Niveau. Der hat einen Film über Kolyma, über Gulag gemacht. Und das war für die junge Generation, also wenn man die Kommentare schaut oder irgendwie so überhaupt diese Echo, war wirklich so, ja, ich würde es nicht vielleicht vergleichen mit dieser Holocaust-Serie in den 70ern, aber trotzdem schon so eine, so eine Eye-Opener auf jeden Fall, weil spannend. Die schon gehört haben, ja, es gab Repressionen, aber der hat es so nah gezeigt und der hat wirklich, das ist so, der ist so ein toller Storyteller und der hat diese Geschichten erzählt, der war auf dieser Kolyma, der hat irgendwie diese ganzen Baracken gezeigt, das war für ganz viele so ein, so ein Moment, wo man, oh mein Gott, was hat dieses Regime da, das Regime damals gemacht? Und solche Menschen, solche Kanäle auf YouTube sind, glaube ich, super wichtig und die erreichen auch viel mehr als einfach diese Intelligenz her. Und was ich auch angesprochen habe, Rapper-Szene war auch so interessant, wo dann in diesem Rap, wo halt diese alten Herren aus dem Fernsehen oder halt auch das Staatsduma nicht mal irgendwie aushalten können, sowas zu hören, weil es auch ganz viele Matt, also genau die, wie heißt Matt, ist einfach so Schimpfsprache, ja.
Ich sage immer, ich sag immer tabuisierte Schimpfwortsprache.
Ja, zum Beispiel. Die wurde dann nochmal nach diesem Erfolg von diesem Rapper, das gab so irgendwie auch diese mehrere so Battles, wo ganz viele zugehört haben, dass wo durchaus politisierte Inhalte da waren. Die haben auch Matt eben illegalisiert, sozusagen so ein Mediengesetz erlassen, wo man in den Medien nicht diese Sprache verwenden kann. das war einer der irgendwie, also der Ziele waren eben diese Rapper-Szene, dass sie dann auf einmal so einflussreich wurden in der Jugendbewegung und der jugendlichen
Szene. Und das Politisieren eben, ne?
Genau, und politisiert, weil sie durch diese Inhalte wie Oxymoron zum Beispiel, der war einer der irgendwie Influencer auch dieser Szene, der tourt jetzt durch Europa mit seinen Antikriegskonzerten. Der ist einer der ganz wichtigen auch Dichter und Rapper.
Dann nochmal der Verweis auf unsere Literaturfolge, in der unter anderem Oxymoron auftritt.
Genau, Rap Battle. Genau. Ja.
Ja, okay, also das ist sozusagen für die jüngere Generation, gibt es da durchaus Alternativen und Hoffnung, aber jetzt, wenn ich mir diese älteren Menschen in Sibirien in ihrer Hütte vorm Fernseher vorstelle.
Ja, komm, jetzt mal hier nicht zu viel Klischee.
Nicht zu viel Klischee, ja, aber sozusagen die Frage ist ja, ich frage mich das, wie viel Verantwortung haben die Menschen auch, ne? Oder wie viel können sie eigentlich tun? Wie viele Privilegien haben sie vielleicht, sich kritisch zu informieren? Oder was steht in ihrer Macht? Wenn es im Fernsehen wirklich, ne, du hast nur diesen Fernseher und da läuft die ganze Zeit nur Scheiße. So.
Ja, sie haben aber soziale Netzwerke. Wir hatten eine Studie gemacht, wo wir, also mit einer Kollegin Camila Nigmatulina, wo wir lokale Medienlandschaft, also regionale Medienlandschaft in ganz Russland verglichen haben, ganz vielen Regionen Russlands, was mich da beeindruckt hat, dass in ganz, selbst in ganz so weit gelegenen Dörfern und so Dorfregionen, Instagram zum Beispiel ist einer der wichtigsten Nachrichtenquellen genannt wurde, ja. Das ist schon etwas, was ich glaube, was deinem Bild ein bisschen entgegensetzt. Ja, genau, aber was sie da schauen, natürlich keine, also zum Beispiel auch in Instagram, alle Gouverneure waren, und jetzt ist eben verboten, aber die waren zum Beispiel durchaus in allen sozialen Netzwerken jetzt auf Kontakt vertreten. Und ist interessant, es gab so ein Programm in den Regionen, Monitoring von sozialen Netzwerken von Gouverneuren, und die sollten eigentlich auf alle Klagen in Kommentaren in sozialen Netzwerken antworten. Wenn jemand im Kontakt ihnen schreibt oder auf Instagram, hier, es gibt ein Loch auf der Straße, die müssen da irgendwie antworten. Das war, ich weiß nicht, ob es noch aufgehört hat, aber eine Zeit lang war das so, und die Menschen haben das entdeckt und dann quasi schon, das war so eine Art Feedback und so.
Und da haben so eine garriache Linie, ne?
Ja, genau, so ein Hotline, genau, und das genutzt. Aber eben dann diese Gouverneure auch gefolgt auf sozialen Medien, und das ist natürlich alle so offizielle Quellen. Und dann, was aber wichtig zu erwähnen ist, auch einer der anderen, also einer der Ziele von Propaganda ist natürlich auch Depolitisierung. Und das schafft sie sehr, sehr gut. Und das
Depolitisierung, ne?
Also Depolitisierung. Das war auch meine Anschlussfrage eigentlich, aber gut, ja, dass wir hier schon dazu kommen, ja.
Ja, genau. Das erste Ziel, was wir auch erwähnt haben, das ist irgendwie diese Zweifel zu sehen. Ja, alles nicht so eindeutig, keiner weiß das. Also eben auch diese Emotionalisierung und diese Angstgefühle zu schnüren, aber auch eben diese Depolitisierung. Das sehen wir jetzt, diese Effekte. Die Menschen eben werden auch, also die sind meistens überzeugt, dass sie nichts tun können, dass die Politik von ihnen gar nicht beeinflussen werden kann, dass Politik so eine schmutzige Sache ist. Es wird schon immer erzählt so. Und am besten sich gar nicht einmischen. Du kannst überhaupt das, du musst irgendwie dein kleines Leben leben, so. Und diese Politiker in Moskau, die werden irgendwie um dich kümmern. Das ist wirklich so eine Botschaft, die über Jahre hinweg da einfach so unterstreicht wird die ganze Zeit und transportiert, dass die Menschen einfach daran glauben.
Ja, also eigentlich Einmischung, ne? So man muss irgendwie versuchen, sich einzumischen.
Ja.
Und das war auch meine Beobachtung auch, oder du, Jörg, eben fragtest, wie erreicht das bestimmte Leute, die nicht bei YouTube rumhängen oder die nicht, ich weiß es nicht, Jekaterina Schulmann bei YouTube angucken, die jetzt auch so sehr gehypt wurde von einer bestimmten Gruppe. Aber dann ist mir auch eingefallen, auch aus meinem Bekanntenkreis, einmal bestimmte Leute, die ja sich dem entziehen oder ach ja, ne, man weiß ja nicht genau, was jetzt die Wahrheit und Hauptsache, wir können uns danach noch in die Augen sehen und also und mir fiel, also ich habe mal ein Jahr bei einer russischen, ja nicht Babuschka, also sie war glaube ich gar nicht so alt, aber sie wirkte ein bisschen sowjetisch, bei Olga Nikolaevna gewohnt in Novosibirsk. Und die hat abends natürlich auch immer Fernsehen geguckt, aber sie hat immer diesen Telekanal Kultura gesehen. Das ist der staatliche Kultursender, der aber sich, also ja, das war wirklich die Kultur, wie man sich, weiß nicht, irgendwie als Kind mal Kultur vorgestellt hat, wo man Kulturmanagerin geworden ist. Und klar, da wurde dann irgendein Wettbewerb, wo tolle Geigen, Kindertalente waren gezeigt oder die x-te Verfilmung von Master y Margarita oder tolle Sprachsendung. Wir haben dann jeden Abend geguckt, wie man jetzt Französisch lernen kann. Olga Nikolaevna hat echt gut auf Französisch gelernt mit diesen Sprachsendungen, aber sie hat nichts anderes geschaut. Sie hat keine Nachrichten geschaut, sie hat auch kein Dorscht geschaut. Das ist auch, also, ne, und da habe ich auch gemerkt, Intelligenz, ja, also gebildete Frau, gebildete Familie. Und ich habe jetzt keinen Kontakt zu denen, aber ich bin mir relativ sicher, wenn ich die jetzt anrufe, sagt sie, ach, ich will einfach auf meiner Datscha sein und das nicht an mich heranlassen. Und ich glaube, das ist immer noch
und
so
das ist
die...
Lade, das ist auch so... So ein bisschen auch Lehren aus der Geschichte, die das Volk oder halt diese Menschen aus ihrer familiären Geschichte auch gezogen haben. Man sieht eigentlich interessante Weise, wie Menschen das irgendwie diese Ängste auch aus der Familiengeschichte eben aus den Repressionenzeiten auch hochkommen, ja, wo Menschen einfach oder halt das so weitergetragen wurde. Ja, man kann nichts machen und wenn man aber halt vortritt und irgendwas dagegen sagt, wird man einfach ermordet oder halt in Haft gesetzt. Jetzt ist es noch nicht so weit, aber man hat einfach diese tief sitzende Ängste und dabei auch keine Erfahrung, dass irgendwie das Volk irgendwie etwas bewegt hat. Ja, das war nur die Zeit der Revolution. Ich glaube, das ist das Einzige, was einem so einfällt. Aber keiner, glaube ich, ganz viele in Russland würden nicht in der Revolutionszeit leben, weil danach kam auch Zivilkrieg. Und das war auch keine tolle Zeit zu leben. Und deswegen ist es halt immer so, man merkt einfach diese Strategie, die einfach da ist und die einfach so sich aus dieser Geschichte schöpft, wo die Leute, wenn du sagst, nein, die Leute können was bewegen, und die meinen dann wurde ihnen auch immer erzählt über Maidan und dann gesagt, okay, schaut mal, die Leute sind aufgeregt, was ist dann mit denen passiert? Und dann kommen die anderen Horrorbilder, die sie schon im Kopf haben. Und dann wird es, also wenn, wie kann man da argumentieren und ihnen sagen, nein, es kann doch klappen, ja, und wenn man sieht, okay, es gibt Leute, die dann einfach so mit leeren Plakaten jetzt stehen oder wenn einfach so für den Frieden und dann die werden verhaftet und und genau, und dann haben sie natürlich Bedenken daran, ob es das alles wirkt oder ob es einfach so die bessere Strategie für sie ist, einfach zu überleben und sich zurückzutreten, also Kanal Kultura zu schauen. Und einfach mal in diesem stillen so Exil, in diesem, man hat irgendwie diesen Ausdruck im Russisch, innere Exil, ja, inneres Exil.
Inneres Exil,
Das glaube ich, das haben ganz viele Leute das Gefühl, jetzt im inneren Exil zu sein.
Ja, mir ist gerade aufgefallen, wie stark in Deutschland zum Beispiel diese Erzählung geprägt wird, dass wir diese friedliche Revolution der Menschen in der DDR hatten. Ne? Also ich habe das gerade das erste Mal so reflektiert, dass das ganz oft irgendwie erzählt wird, als da, das ist genau ein Moment, da hat das Volk irgendwie was machen können und sie wurden nicht erschossen und sie wurden irgendwie, es gab die Mauertoten, aber dann haben Leute demonstriert und einen Regimewechsel hervorgerufen. Und genau das hast du auch gerade vom Maidan erzählt. Das war ja eigentlich... Ne, ist das ja auch die Geschichte davon. Es ist irgendwie wirklich tragisch, dass, also ich glaube ja auch nicht nur, dass es nur mit Geschichte zu tun hat, sondern auch damit, wie man die Geschichte erzählt. Und das ist Ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist zum Beispiel auch mit im Russischen gibt es überhaupt nicht diese friedliche Revolution. Also es gibt eine samtene Revolution, der Begriff, aber das war immer alles im Ausland. Was in Russland passiert ist, wird immer als Zerfall der Sowjetunion gelabelt. Ja? Und das ist immer so als eine Katastrophe, so quasi, was man in Erinnerung hat, was danach, ja, das war einerseits friedlich, aber das hat ganz große Teil der Bevölkerung einfach in Armut gestürzt und in das Land in, ja. Und deswegen, also ich glaube, das Framen, da hast du recht auf jeden Fall. Aber Maidan war auch natürlich, auch gab es also Menschen, die dann ihr Leben verloren haben. Genau, das ist wirklich einerseits ja genau, wie man erzählt wird, aber wie man auch das als Volk erlebt hat, ja, vielleicht wie das in Erinnerung.
Wie die Eltern und.
Ja, wie die Eltern, ja, genau.
Aber das Absurde und was ich jetzt gerade echt nicht so richtig in meinen Kopf kriege, ist so, dass es ja in den 90er Jahren, die ja so dereguliert und katastrophal für viele Biografien waren, aber gerade da gab es halt freies Fernsehen, ne? Also ich habe jetzt ein bisschen im Vorfeld für diese Sendung geschaut und zum Beispiel, was jetzt Pervy Kanal ist, war da ja irgendwie ORT, gehörte dem Berezovsky. Und war irgendwie bis zu den Anfang der 2000er irgendwie, hat das privates Fernsehen gemacht. Da gab es durchaus kritische Sendungen. Oder NTV, auch so ein Ding, ne? Das irgendwie, das dem Gusinski gehört hat und wo die ja über das Atom-U-Boot-Unglück von Kursk gesprochen haben und über die Wohnhausattentate vom Zweiten Tschetschenienkrieg und sowas, ne? Wo da diskutiert, ob da der FSB nicht beteiligt ist. Also Sachen, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann, bis dann 2001 Gazprom Media das aufgekauft hat, also alles nach Putin.
Ja, das ist auf jeden Fall, aber andererseits, wie die Menschen, wie ganz viele Menschen das auch erlebt haben, also diese Oligarchenzeit, das war auch ziemlich klar, dass das Fernsehen von Oligarchen instrumentalisiert war. Und das war auch so ein bisschen, das hat auch nicht dazu beigetragen, Vertrauen in die freie Presse oder überhaupt in das Konzept der Demokratie oder der freien Presse den Menschen zu verkaufen, weil sie quasi so eine starke Assoziation haben, ja, Demokratie, es gibt ja auch diesen Ausdruck, wenn die Menschen daran denken, was Demokratie oder freie Presse ist, ja, ist es freie Presse, wo das irgendwie von anderen, einerseits Berezovsky, von anderen Gusinski ist, die irgendwie für ihre Interessen die Medien instrumentalisieren, ja, und das ist so ein bisschen auch die Frage der Erfahrung, wo Menschen nicht so richtig erfahren haben, also diese Vorteile, ja, so ist klar, kann man jetzt erzählen, ja, es ist natürlich, es gab auch so investigativen Journalismus, aber es gab auch ganz viel so diese bezahlte oder ganz viel Bias in der Reporting und was den Menschen quasi oder von außen immer verkauft wurde, das ist Demokratie und die Menschen von ihnen haben ja gesehen, das oder ist Aufträge. Aber nicht so ein zweiter Weg vom Optimal, ja.
Verstehe.
Ja.
Und du meinst, es war vielleicht auch teilweise einfach ein Feldzug dieser Oligarchen gegen zum Beispiel Putin oder sowas, ne? Dass sie dann darüber berichten, dass sie das wieder als Argument benutzt haben, das Fernsehen gar nicht nur als Informationsquelle.
Ja, das war halt, ja, und deswegen ist es so ein bisschen dieses Mangel an Vertrauen überhaupt, ja, in der Gesellschaft, an Institutionen oder überhaupt, dass es irgendwie gut funktionieren kann, dass irgendwie freie Presse das etwas bringt, weil sie sehen, okay, sie haben gesehen, ja, hier Anfang 90er, das war eher so eine Zeit, wo ganz vielen sehr schlecht ging und da wirklich diese einfach so ein Mix aus ganz viel, also auch Boulevardjournalismus, dieser bezahlte Journalismus war. Und dann, genau, und irgendwann, und dann man hat ja die Russland der 90er Jahre schon damals Weimarer Russland genannt, ja. Mit all diesen auch Nachteilen für das Verständnis der Demokratie bei der Bevölkerung, die das hat. Ja, und wenn man zurückblickt, kann man das wirklich schwer, diese Zeit ganz vielen Menschen zu verkaufen. Ja, das wollen wir zurück, dahin wollen wir zurück. Mhm. Und das hat das Regime von Putin auch sehr voll ausgenutzt.
Genutzt, ne? Ja.
Ja. Ja, krass. Ja, voll. Ohne irgendwie wirklich andere Perspektiven aufzumachen oder Visionen. Mhm. Ne? Das ist eigentlich immer nur die Verneinung, mhm. nee, da wollen wir nicht zurück oder das, aber, ne, aber wo wollen wir hin? Oder ja, was ist so unseres?
Ne? Das ist zu Imperialen, dieses, genau, zu irgendwie so genau. einem. Zum so einem zusammen, so eine Mischung aus Russland von Peter dem Großen und Sowjetunion oder keine
genau.
Ahnung.
So von. Sowjetunion, genau, yes. Best of, ja.
So eine ganze, mhm. ja,
ja.
So eine.
Ja, das stimmt. Das war ja auch, als, wie du schon gesagt hast, als ist mir auch aufgefallen, in einem meiner Aufenthalte, dass auf einmal dann auch wieder die das Narrativ der Weißen Armee aus dem Bürgerkrieg mhm. irgendwie heroisiert, auch in mhm. Filmen oder in diesen Fernsehsendern mhm. dargestellt wurde. Und ich, ne, auch als sozusagen frische Slawistik-Studentin mit irgendwie noch einer Idee von sowjetischen Narrativen, mhm. die da sind, ich so, huch, also wo kommt denn jetzt Lobpreisung der Weißen Armee
ja, das
her?
Ist so ein
und
Wirrwarr,
ja, das wie du es auch sagst, in diese gemeinsame.
Ja, das ist irgendwie, ja, ich habe so ein Gefühl, es sind so viele, also das ist so ein logischer Labyrinth irgendwie, die Menschen und man, wenn man von außen schaut, auch auf die Narrative von heute, die das Ganze rechtfertigen sollen oder russischen Fernsehen oder irgendwie diese Erinnerungskultur, das mhm. schaut, es gibt so viele Widersprüche. Ja, man also mhm. hat irgendwie, man kann die springen ins Auge, aber die Menschen, die sind so irgendwie emotional gebunden auch so an diesen Wirrwarr und diesen Bildern, die dann irgendwie wirklich die jahrelang einfach gezeigt wurden, die irgendwie mhm. so widerspruchsvoll sind, aber ebenso, glaube ich, diese Wunden eigentlich auch an adressieren
ja.
und bedienen und die sind einfach, also die sind kein Heilmittel eigentlich, die sollen ein bisschen als Heilmittel dienen, ja, also halt oder die Menschen das vielleicht so wahrnehmen, aber die sind eher so etwas, was die wieder, immer wieder reizt und irritiert und diese Wunden noch tiefer und tiefer einfach macht und ja.
Ja, ich sehe schon, auch Erinnerungskultur ist auch eine
Frage. Ja, ja, total.
Umgang mit der Geschichte.
Ja, ich hab nur gerade gemerkt, ich fluche ja immer total gerne aufs deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen und ich bin gerade echt froh, dass wir das haben. Mhm. Und wollte dich, Anna, auch fragen, ob du denn irgendeine Perspektive mhm. siehst. Also wir hatten YouTube schon genannt. Gibt es, ja wahrscheinlich ohne einen Regimewechsel wird es auch kein anderes Fernsehen geben, oder?
Ja, also das ist auf jeden Fall, wo ich die Hoffnung sehe, das sind die Menschen, ganz viele junge Menschen, die jetzt im Exil sind, mhm. Auch meine ehemalige Studentinnen, ich habe ja jahrelang auch an der St. Petersburger Uni Journalismus gelernt und durchaus mhm. eben diese, da haben wir durchaus diese Standards, also diese journalistischen Normen vermittelt, die waren mhm. auch ganz viele hier in Deutschland zum Austausch und mhm. die sind dem Qualitätsjournalismus treu geblieben und mhm. ich habe immer noch im Kontakt, also bin immer noch im Kontakt mit denen, die jetzt im Exil sind. Und da habe ich, also wenn ich mit denen spreche, dann habe ich eine große Hoffnung, dass es noch weitergeht, weil die mhm. auf jeden Fall, die haben nicht aufgegeben, die machen mhm. immer weiter, jetzt im Moment mit Newsletter, mit Telegram-Channels, mit YouTube.
Mhm.
Und ja. Ja. also alle, also wirklich, dass ich bewundere sie eigentlich, wenn man irgendwie mhm. den Fokus auf sie, also irgendwie auf sie hält, dann hat man diese Hoffnung, dass es solche Menschen gibt. Es müssen nicht so viele sein eigentlich, weil es gibt immer so, ja, wir sprechen ja immer über Intellektuelle, so Intelligenz ist immer so eine Handvoll in der Gesellschaft, aber die, mhm. wie man auf Russisch sagt, so Gewissen der Gesellschaft mhm. sind und schon eine große Rolle spielen, obwohl sie nicht so viele sind, aber die können schon was bewirken und so ein bisschen vielleicht auch tatsächlich diese ja. Wunden heilen und nicht nichts weiter reizen, wie eben Propaganda tut.
Ja.
Dankeschön.
Danke
euch für die tollen Fragen.
Danke.
Es war schon sehr, sehr interessant, mit ja. euch zu sprechen.
Ich fand es sehr intensiv tatsächlich auch, trotz der Distanz.
Ich fand es auch sehr intensiv.
Ja, aber ja. Sag nochmal den Namen von deinem Podcast, Anna, damit die Leute das abonnieren können.
Das tun wir auch in die Shownotes.
Okay. Was soll ich sagen nochmal?
Den Namen von deinem Podcast.
Ah, das ist Internet and Society. Aber ich weiß nicht, wann ich die nächste Folge mache. Vielleicht wäre das eine Motivation, das jetzt auch aufzunehmen.
Na, ihr könnt ja die Alten bis dahin schon mal hören.
Aber die Alten sind auf jeden Fall.
Genau, das ist das Gute an diesem thematischen Podcast, dass die jetzt nicht irgendwie irgendwann, vor allem wenn es um Digitalisierung geht, das jetzt nicht unbedingt wichtig oder interessant wäre.
Ja, uns könnt ihr auch da hören, uns könnt ihr auch bewerten. Lasst uns gerne eine Bewertung da auf dem Portal eurer Wahl. Und wir sind jetzt auf Twitter.
Stimmt,
wir haben einen Twitter-Account, @KaschaToday_. Da posten wir immer aktuelle oder auch, was auch immer für Sachen, die irgendwie diesen Podcast betreffen.
Und was ich auch noch persönlich empfehlen kann, ist, ich letztens geschaut habe, den ganz spannenden Dokumentarfilm über Doscht, der jetzt im ersten in der Mediathek ist, Fuck This Job. Jahrelang eben das die Programmleiterin, Gründerin von TV Doscht und das Team bis sozusagen zur vorläufigen Schließung begleitet haben. Ich glaube, das zeigt nochmal über diese Versuche des freien Fernsehens und auch die Transformation von einem Entertainment-Kanal zu einem sehr politischen Kanal wiederum zu dem, was es heute ist, für jetzt welche, die sich nicht mit russischem Fernsehen immer auseinandersetzen. Ganz spannend. Genau. Also vielen, vielen Dank nochmal, Anna.
Ja, vielen Dank an euch.
Schönen Frühlingsabend.
Danke gleichfalls.
Und genau. Wir hören uns wieder.
Ja, bis bald. Macht's gut.
Bis bald.
Bis bald.